Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und da geht's um Sprache heute bei uns. Geschrieben, gesungen, getanzt und auch gedruckt. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Der Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung 2022 geht an den österreichischen Schriftsteller, Kritiker, Essayisten und Herausgeber Karl Markus Gauss für sein Buch Die unaufhörliche Wanderung, Reportagen. Das Buch versammle feinfühlige Geschichten von besonderen Orten und Menschen in Europa, heißt es zur Begründung. Seine abenteuerlichen literarischen Reisen, die gehen bei Karl Markus Gauss mal durch sein Zimmer, mal aber auch durch Albanien und mal am Rand Europas entlang.
Ich schreibe ja nicht, weil ich so viel weiß und weil ich mich so gut kundig gemacht habe, sondern ich schreibe ja hauptsächlich deswegen, um über das, was ich mir selber denke und was mir auch oft unklar ist, eher klar zu werden. Also ich habe noch nie ein Buch geschrieben, weil ich so viel gut informiert war, sondern weil ich etwas selber über mich und über das Land oder über den Menschen weiter herausfinden wollte.
Lesen und Schreiben heißt eben immer auch ein Stück weit sich selber lesen und sich selber schreiben. Den Wiener Literaturkritiker Günter Keindelsdörfer habe ich gefragt, der das Werk von Gauss gut kennt, um welche Themen, um welche Regionen kreisen denn seine Bücher, welche Titel sind denn da zu nennen?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Titeln, die einem da einfallen würden. Karl Markus Gauss hat ja, ich weiß nicht, 2 bis 3 Dutzend Bücher publiziert in den letzten 20, 30 Jahren. Mit mir, ohne mich, ein Journal oder von nah, von fern, ein Jahresbuch, zuletzt auch Bände wie Der Alltag der Welt. In diesen Texten hat Karl Markus Gauss eine ganz eigene Form entwickelt, etwas, das er Journale nennt. Das ist eine Mischung aus tagebuchartigen Einträgen, gemischt mit Essays und reportagehaften Betrachtungen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, liest sich aber unerhört spannend, und das hängt wiederum damit zusammen, dass Karl Markus Gauss für mich einer der bedeutendsten Stilisten der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ist.
Insbesondere für den Reportageband Die unaufhörliche Wanderung wird er gelobt. Sind seine Themen nationale Minderheiten am Rande Europas? Wie würden Sie es beschreiben?
Die nationalen Minderheiten am Rande Europas, aber durchaus auch im Zentrum Europas, sind sicher ein inhaltlicher Schwerpunkt seiner Texte. Aber Karl Markus Gauss beschäftigt sich noch mit viel, viel mehr. Er nimmt immer wieder die großen politischen Entwicklungen des 20., 21. Jahrhunderts aufs Korn. Er ist ein ganz, ganz scharfer Analytiker und Kritiker des neoliberalen, marktradikalen Dogmas und Paradigmas, das uns die letzten 30, 40 Jahre begleitet hat. Es würde zu kurz greifen, ihn nur als eine Art mitteleuropäischen Bruce Chatwin zu sehen, der sich um Minderheiten kümmert inhaltlich. Sein Werk ist doch viel, viel breiter angelegt und hat auch viel, viel mehr die großen kulturellen Entwicklungen unserer Zeit zum Thema.
Er lebt in Salzburg, hat aber donauschwäbische Wurzeln. Das heißt, das Themenfeld der europäischen Verständigung ist ihm buchstäblich auf den Leib geschrieben?
Das kann man absolut so sagen. Karl Markus Gauss ist ein Nachkriegskind, in den 50er Jahren geboren. Seine Eltern mussten in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs aus dem Gebiet des späteren Jugoslawien fliehen, haben sich dann in Salzburg niedergelassen. Karl Markus Gauss Vater war Verleger und Volkskundler, ein Donauschwabe, der aber nicht revanchistisch orientiert war, sondern durchaus ein humanistischer Mensch, der Karl Markus Gauss sicher in vielen geprägt hat. Gauss selber ist Zeit seines Lebens seiner Heimat- und Geburtsstadt Salzburg treu geblieben. Er hat in Salzburg studiert, hat sich in den 70er Jahren sicher von der akademischen Linken der Zeit anregen und inspirieren lassen. Seine publizistischen Anfänge waren im Umfeld der eurokommunistischen österreichischen Zeitschrift Wiener Tagebuch. Er hat das aber immer undogmatisch interpretiert, dieses Linkssein. Und was man auch nicht vergessen sollte, Karl Markus Gauss ist auch ein verdienstvoller Herausgeber. Er redigiert seit vielen Jahrzehnten die angesehene Literaturzeitschrift Literatur und Kritik, die im Otto Müller Verlag in Salzburg erscheint. Und Literatur und Kritik setzt sich ja immer, immer wieder seit Jahrzehnten intensiv mit der osteuropäischen Literatur, mit der Literatur der Balkanländer und auch der ostmitteleuropäischen Literatur auseinander. Also auch das sollte man nicht vergessen.
Ich höre daraus in Ihren Augen ein durch und durch würdiger Preisträger.
Einen besseren Preisträger hätte die Jury meiner Meinung nach wirklich nicht finden können. Nicht zuletzt auch, weil Karl Markus Gauß wirklich ein brillanter Schreiber ist. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Seine Reisejournale, seine Essays, seine zeitdiagnostischen Texte sind stilistisch nicht manieriert, immer klar, flüssig geschrieben, pointiert. Man spürt immer auch die ungeheure Bildung dieses Autors, ohne dass diese Bildung allzu sehr ausgestellt würde. Es ist eine Prosa, die zu lesen wirklich Genuss bereitet.
Das ist doch ein Urteil. Günther Kandelsdorfer zum Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung 2022 an Karl Markus Gauß, den österreichischen Schriftsteller. Jetzt hat auf den Spielplänen der Opernhäuser wieder die Zeit begonnen für Charles Dickens und Tschaikowski, für Nussknacker und für Hänsel und Gretel von Humperdinck und so weiter. Da scheint es nicht sehr zu wundern, dass in Frankfurt am Main die Nacht vor Weihnachten inszeniert wird. Nur die ist von Nikolai Rimski-Korsakow, wurde 1895 komponiert und spielt in einem Märchenland des 18. Jahrhunderts. Und Uwe Friedrich, ein Fall für Sie, denn ich bin geständig, ich habe davon vorher noch nie gehört. Was ist das bitte schön für eine Oper von dem Komponisten, den ich als Komponisten der Scheherazade kenne?
Ja, er hat auch eine Menge andere Opern noch gespielt. Sie kennen sicher den Hummelflug, der ist auch aus einer Oper von Rimski-Korsakow. In dieser geht es um ein Liebespaar, ein erstmal verhindertes, einen sehr charmanten Tenor Vakula, der sich in Oksana verliebt hat. Und das ist ein bisschen wie im Liebestrank von Donizetti. Sie will ihn nicht, sie ist ziemlich zickig und sagt, bring mir erstmal die Pantoffeln der Zarin, dann kann ich es mir überlegen. Das macht er dann tatsächlich, also die kriegen sich, es ist eine Komödie, die überleben alle, es gibt viel zu lachen, dann spielen auch noch eine Hexe und der Teufel und überhaupt Übersinnliches eine große Rolle. Das ist so eine Episodenoper, sehr unterhaltsam, sehr genrehaft. Das interessiert natürlich die Avantgarde, dicke Anführungsstriche, Regietheater, Abführungsstriche, Vertreter nicht ganz so sehr, aber Christoph Loy hat an dieser Oper offenbar, der Regisseur, einen Narren gefressen und bringt es ganz zauberhaft auf die Bühne.
Eine beglückende Weihnachtsoper, schreiben schon manche Kritiker. Helfen Sie mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass Hexen aus russischen Wäldern des 18. Jahrhunderts auf die Bühne von des Frankfurt am Main des 21. Jahrhunderts gefunden haben, oder?
Haben sie im Bühnenbild von Johannes Leiacker, der einen schneeweißen Kubus gebaut hat, in dem sich Türen öffnen können. Dahinter schneit es dann. Auf der Bühne wird sehr ausgestellt, wenn denn Schnee gebraucht wird. Dann kommt er wirklich aus einer Tüte und wird von Protagonisten umhergeworfen. Es taucht dann auch auf eine Ballerina als Schneeflöckchen. Das verweist natürlich oft an die Bilderwelten der romantischen Ballette Russlands, wo ja auch tanzende Schneeflocken gerne auftauchen. Hexe und Teufel und auch Vakula müssen fliegen. Also die hängen immer in diesen Fluggeräten, aber sehr geschickt hinter einer Gaze verbunden, sehr akrobatisch. Auch das wieder poetisch, wie die an den Zarenhof kommen, der von Kostümbildnerin Ursula Renzenbrink in so etwas Lady Gaga-Kostüme gesteckt wird. Alles das hat so eine leichte Ironisierung, auch wenn so ein kleiner täppischer Plüsch-Tanzbär auf die Bühne kommt, nimmt aber das Stück total ernst, erzählt die Geschichte mit ungeheurem Charme von allen Beteiligten und deshalb war es in der Tat ein sehr beglückendes Weihnachtsmärchen.
Finden Sie den Charme auch auf den Stimmbändern wieder? Ist Rimski-Korsakow der russische Verdi?
Rimski-Korsakow, na, der russische Verdi ist er sicher nicht, denn Verdi wurde ja von seinen Zeitgenossen eher als Schreihals charakterisiert. Rimski-Korsakow schreibt ungeheuer verfeinert, sehr lyrisch, wahnsinnig virtuos orchestriert und den von mir bereits sehr gelobten Vakula Georgi Wassiljew können wir hören zusammen mit Tschub Alexei Tichomirow und es geht natürlich um die Liebe.
Oh,
Uwe Friedrich, Pult, Ensemble und der Graben überzeugend in Ihren Ohren?
Unbedingt. Sebastian Weigle trifft schon von den ersten Tönen an diesen Charakter des märchenhaft Russischen, lässt es dann auch immer mal wieder richtig knallen mit dem Frankfurter Museumsorchester. Unbedingt muss ich noch erwähnen, Julia Musischenko als die Oksana und Enkeleidja Shkosa als diese ebenfalls fliegende Hexe und Andrei Popov, der Teufel, alles Rollendebüts. Also auch in Russland wird das offenbar nicht so oft aufgeführt. Das waren nämlich alles Russen. Sänger. Das ist eine ungeheuer überzeugende Ensembleleistung. Bei vielem, was man so auf CD und DVD bekommt, denkt man sich ja bei unseren Theaternamen, musste das jetzt verewigt werden. Aber davon hätte ich wirklich gerne eine Aufnahme.
Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Uwe Friedrich sah für uns die Nacht vor Weihnachten in Frankfurt am Main, die Oper von Nikolai Rimsky-Korsakow. Die International Dance Exposure, die alljährliche Leistungsschau des israelischen Tanzes, die findet schon zum zweiten Mal digital statt. Pandemiebedingt können sich Festivaldirektor und Theaterleiter, Choreografen aus aller Welt ja jetzt nur im Netz mit der israelischen Tanzszene treffen und nicht live mit denjenigen sprechen und verhandeln, die sie gerade noch auf der Bühne sahen. Das ist ein Verlust an Kontakt, aber vielleicht auch eine Chance, Neues auszuprobieren. Das Tel Aviver Festival hat sich jedenfalls dazu was einfallen lassen. Und der israelische Tanz ist nach wie vor auf höchstem Niveau, sagt unser Kritiker Christian Gampert, der dazu auch die letzten Tage im Netz verbracht hat.
Die gute Nachricht zuerst. Emanuel Gatt ist wieder da. Für das Inbal Dance Theater hat der 2004 nach Frankreich ausgewanderte, stilprägende Choreograf einen Abend mit dem Titel Suzanne inszeniert, der sich am Ende auch der Musik von Leonard Cohen bedient. Das Festival wurde mit dieser Arbeit eröffnet und Naomi Perloff, die Direktorin des veranstaltenden Suzanne Delal Center, fragte Gatt denn auch gleich, ob er nicht noch ein bisschen in Israel bleiben wolle.
How was it for you to come back again? You don't want to stay any longer.
So I'm very happy to come back.
Ja, ich bin gern zurückgekommen. Und wenn du zurückkommst, stellt sich die Frage der Zeit ganz neu. Und dann sitze ich hier auf der Bank im Suzanne Delal Center und fühle mich, als wäre ich nie weg gewesen. Emanuel Gatt sagt, das Gefühl für Zeit, sich selber Zeit geben, Zeit auf der Bühne, komprimieren, das sei das Wichtigste an seiner Arbeit. Gatt fügt die sehr eleganten Bewegungsideen seiner Tänzer zu fluiden Soziogrammen zusammen und selbst wenn Stille herrscht, kann man synästhetisch bei Gatt lauter musikalisch geordnete Körperbilder erkennen. Die Beziehungen innerhalb der Gruppe werden immer neu definiert und lässig durchkomponiert. Technisch war damit ein hohes Level vorgegeben, an dem sich die meisten der jüngeren Choreografen orientieren. Auffällig ist, dass immer mehr Frauen nicht nur virtuos tanzen, sondern auch choreografieren. Die Solistin Talia Pass hielt eine Rede für ihre Mutter, die kürzlich verstorbene israelische Tanzikone Nira Pass, und stellte so den Zusammenhang von der Gründergeneration zum Heute her, vom Volkstanz zum Postmodern Dance, der in Israel oft von wilden psychologischen Selbsterkundungen geprägt ist. Das Festival hatte eine eigene Sektion für Nachwuchschoreografen eingerichtet, die kurze Soli, Duette und Trios einreichen konnten. Viele Tänzer beschäftigten sich mit der Menschwerdung des Individuums aus animalischen Anfängen. Ron Cohen lieferte in einer der besten Arbeiten fast einen ganzen Lebenslauf, der aus virtuosen Fall- und Weglaufübungen bestand. Das ist auch politisch zu lesen. Der im Hauptprogramm gezeigte Nirvidan verknotete sich zu bizarren Körpermustern und Stümpfen. An seiner Arbeit ließ sich gut sehen, dass in der Pandemie in Israel ein ganz eigenes Genre entstanden ist, der Tanzfilm. In der vorgegebenen Kameraperspektive, die vom Choreografen gesteuert wird, entstehen zum Teil fast grafische Effekte, die sich von der Publikumswahrnehmung des Bühnentanzes erheblich unterscheiden. Das Suzanne Delal Center als Veranstalter des Festivals hat aber auch neue Wege gefunden, israelische Choreografen ins Ausland zu bringen. Pitching hieß das aus der Filmbranche bekannte Format, wo Choreografen eine Idee präsentieren, die von Veranstaltern dann mit einer Einladung für eine Stückentwicklung oder eine Residency belohnt wird. Die Qualität der Beiträge war wirklich außergewöhnlich. Alles war gut vorbereitet, konzentriert und klar.
And that is an extraordinary experience.
Lobt Samuel Würsten, der Vorsitzende der Jury. Es waren unter den 13 Wettbewerbern vor allem die Frauen erfolgreich. Ella Rothschild, die mit der Batsheva Dance Company auf dem Festival elegisch düstere Wimmelbilder wie Erinnerungsfotos präsentierte, darf nun in Skopje und Dresden tätig werden und auch die mit Selbstironie und Witz arbeitende Dafi Altabeb bekam gleich 2 Einladungen. Auf dem Festival wurden auch ältere Arbeiten gezeigt, die angesichts der Pandemie aber wieder aktuell werden. So etwa »You Look Like the Last Audience on Earth« von Jossi Berg und Odette Graf, die alte Disco-Hits für eine tänzerische Ermutigung einsamer Herzen nutzten. Die berühmte Vertigo Dance Company wird mit »Pardes«, »Paradies«, dem neuen Stück, in Europa touren, aber erst nach der Pandemie, immerhin ein Versprechen. Und die jungen Choreografen, die sich mit der Entfremdung durch digitale Medien und teils sogar, wie Shachar Damoni, drastisch mit sexueller Ausbeutung beschäftigen, bekommen sicher auch ihre Gastspiele. Man muss dann nur mehrere Kurzstücke im Paket einkaufen.
Sagt Christian Gampert, er sah die International Dance Exposure, das Festival Tel Aviv. Damit es in der kommunikativen Welt ist, braucht das Neue einen handelbaren Namen, ein Wort. Das gilt für Booster-Impfungen, für Impfschwänzer, für Mikromobilität und für Lebensleistungsrente und Ampelkoalition. Von Ankunftsnachweis bis Zweitimpfling hat das Leibniz-Institut für deutsche Sprache Mannheim aktuelle Ergänzungen im Wortschatz zwischen 2011 und 2021 jetzt vorgelegt. Und Annette Kloser-Kückelhaus ist die Leiterin des Programmbereichs Lexikographie, Sprachdokumentation am Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Sie habe ich gefragt, was führt Sie dazu, Worte wie Mikromobilität und Radschnellwege ins Lexikon überhaupt aufzunehmen? Das denken Sie sich ja nicht in der Teeküche aus. Also wo nehmen Sie die her?
Die finden den Weg ins Wörterbuch dadurch, dass sie im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen sind und wir davon in den Medien lesen und hören können. Es ist natürlich nichts, was in der Kaffeeküche entsteht. Der Versuch, Wortschöpfungen in eigener Natur irgendwie publik zu machen, der scheitert meistens, ehrlich gesagt. Nein, alle Sprechenden gemeinsam tragen dazu bei, dass ein Wort verwendet wird und dann kann es eben auch ins Wörterbuch kommen.
Und dann gibt es so schöne Nominalmonster wie Lebensleistungsrente oder Rettungsgassensünder. Das sind so typische deutsche Wortbildungsungeheuer, sag ich mal, so dreigliedrige Nominalmonster. Wenn es darüber aber hinausgeht, sowas wie Steuervergünstigungsabbaugesetz, ich glaube, dann macht keiner mehr mit, oder?
Nee, dann wird es schwierig. Deswegen gibt es ja auch Versuche, eine bürgernahere Sprache zu entwickeln, das auch unser Institut daran beteiligt, damit es eben nicht zu solchen langen Komposita kommt. Die Lebensleistungsrente übrigens ist ein Begriff, den die GroKo 2016 so propagiert hatte. Da hat sich das, glaube ich, eine Politikerin, die Frau Nahles, ausgedacht. Die war damals Arbeitsministerin. Es kommt aber doch ein bisschen nach bürokratischem Wortschatz daher, muss ich Ihnen schon recht geben.
Aber das zeigt, dass neue soziale Ereignisse, technische Innovationen oder sonstige Ereignisse kultur- und sprachtreibend sind.
Ja, auf jeden Fall. Das kann man ganz leicht nachvollziehen, wenn man sich überlegt, was einem alles begegnet an Nahrungsmitteln, an Ernährungstrends, an Sportgerätschaften, was Neues in der Mode daherkommt. Und all diese Dinge brauchen ja dann auch neue Bezeichnungen.
Wo Sie das gerade sagen mit Ernährungstrends, in der ersten Sekunde, wenn man so ein Wort liest wie Limettenkoalition, das ist kein Longdrink, ne?
Nein, überhaupt nicht. Damit nimmt man darauf Bezug, dass vor der Aufnahme der Hauptkoalitionsverhandlungen ja schon die Grünen und die FDP sich abgestimmt haben. Und da haben dann findige Journalisten das schöne Wort Limettenkoalition gebildet, aufgrund der beiden Farben, nämlich an Grün und Gelb.
Das heißt, so ein bisschen, wenn da Anleihen gemacht werden im vegetabilen Wortfeld oder sonst wo, muss man ja auch immer an das anknüpfen, was vertraut ist. Ich glaube, total neue Wortschöpfungen, die haben es schwer. Oder liege ich da falsch?
Nee, ich glaube, dass Sie da richtig liegen, denn Sachen, die einem irgendwie vertraut vorkommen, wozu man Assoziationen herstellen kann, die setzen sich auch leichter in unseren Gehirnen fest. Und nicht nur deshalb gibt es auch sehr viele sehr bildhafte Wortneuschöpfungen, die eben genau auf sowas Bezug nehmen. Mir fällt da jetzt Muffintop ein. Das Muffins weiß, glaube ich, fast jede und jeder, wie die aussehen. Die quellen so nach oben auf. Und wenn man von einem Muffintop spricht, dann wird dieses Bild übertragen auf einen Menschen, bei dem der Speck etwas so über den Hosen- oder Rockbund quillt. Und solche Sachen, die uns sofort durchsichtig erscheinen, die bleiben dann auch gut in unseren Köpfen sitzen.
Komposita mit Impf, die gehen im Moment, glaube ich, alle gut, oder?
Ja, die gehen alle gut, aber nicht nur das. Ich finde noch viel spannender eigentlich die Bildungen mit Booster, dass auch so ein entlehnter Begriff natürlich sofort in deutsche Komposita eingehen kann, ne? Dass man dann eben auch von Boosterimpfung zum Beispiel spricht, Boosterspritze und ähnliches. Das ist sehr, sehr lebhaft, was wir da im Moment beobachten.
Gibt es sowas wie ein Lieblingswort bei der Arbeit jetzt in den letzten Jahren aus dem Feld der Mobilität oder des Impfens, wo Sie sagen, also das hätte ich nicht gedacht, dass es das mal schafft, was weiß ich, Mikromobilität oder irgendwie sowas, wo Sie sagen, das ist mir ans Herz gewachsen?
Ja, es gibt Wörter, die mir ans Herz wachsen, nicht weil die Dinge, die sie bezeichnen, mir so besonders wichtig erschienen, sondern weil ich sie irgendwie lustig finde oder weil ich sie interessant finde von der Bildung her. Und da fällt mir Bompel ein. Ich finde, Bompel klingt lustig. Man denkt irgendwie an einen Bommel, also ich zumindest, aber gemeint sind Bodenampeln. Und das ist das Spannende, dass eben aus diesen beiden Wörtern Boden und Ampel zusammengezerrt im Grunde dann Bompel entsteht. Die Sache selbst, dass wir jetzt an Straßenbahnübergängen zum Beispiel in den Boden eingelassene Lichtsignale brauchen, weil die Leute alle nur noch auf ihr Smartphone starren und die normalen Fußgängerampeln nicht mehr im Blick haben. Über die Sache selbst bin ich mir nicht so sicher, ob ich die Entwicklung positiv finde, aber das Wort finde ich witzig.
Sagt Annette Kloser-Kückelhaus, Leiterin Programmbereich Lexikografie, Sprachdokumentation im Leibniz-Institut für deutsche Sprache. In den Kulturmeldungen mit Antje Alrong lassen wir zunächst einmal das Intendantenkarussell kreisen.
Und das kreist gerade in Zürich, und zwar so, wie wohl zu erwarten war. Denn dort wird Matthias Schulz ab dem Jahr 2025 neuer Chef des Opernhauses Zürich. Er wechselt von der Staatsoper Unter den Linden in die Schweiz und tritt damit die Nachfolge von Andreas Homoki an. Homoki hatte erst in diesem Jahr die Leitung des Hauses übernommen und gibt sie nun auf eigenen Wunsch schon in 3 Jahren wieder ab. Schulz gilt als Intendant, der die Berliner Staatsoper aus einer schweren Krise erfolgreich wieder herausgeholt hat. Er soll nun das Zürcher Opernhaus zu einem offenen und zugänglichen Opernhaus weiterentwickeln. Dazu wurde er von der Findungskommission nun einstimmig berufen. Street-Art-Künstler Bansky will mit dem Verkauf einer Schablone ein leerstehendes Gefängnis im britischen Reading in ein Kunstzentrum umwandeln. Natürlich handelt es sich dabei weder um eine normale Schablone. Mit ihrer Hilfe hat Bansky ein Kunstwerk auf die Außenwand der früheren Haftanstalt von Reading gemalt. Noch handelt es sich um ein gewöhnliches Gefängnis. In diesem saß Oscar Wilde von 1895 bis 1897 ein. Wie die Sunday Times berichtete, beträgt der gebotene Gesamtpreis inzwischen 10 Millionen Pfund. Damit lässt sich ja arbeiten. Über die künftige Einrichtung der Kathedrale von Notre-Dame in Paris soll an diesem Donnerstag beraten werden. Französische Fachleute werden dann ihre Expertise zum kulturellen Erbe und dessen künftige Präsentation in der Kathedrale abgeben bzw. austauschen. Ihnen soll ein Projekt vorgestellt werden, das von der Nationalen Kommission Kulturelles Erbe und Architektur erarbeitet worden ist. Laut der französischen Tageszeitung Le Monde sieht das Projekt unter anderem vor, die Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler wie Anselm Kiefer oder Louise Bourgeois in den Kirchenraum zu integrieren. Music was my first love. Mit seiner Liebeserklärung an die Musik begann die Karriere des britischen Musikers John Miles. 1976 landete er mit diesem Song einen Welthit, der es auch in Deutschland in die Top Ten schaffte. Nun ist Miles im Alter von 72 Jahren gestorben. Der 1949 als John Arrington geborene Musiker hatte in den 70er Jahren seine ersten Erfolge. Später tourte er mit Tina Turner und Joe Cocker und war mehrfach Gast der Konzertreihe Night of the Proms. Sein Musikmanager würdigte ihn heute als einen der talentiertesten Musiker Großbritanniens.
Die Kulturmeldung waren das mit Antje Alrung. Und ungewohnt rockig endet diese Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler, danke für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Die Informationen am Abend machen rockig weiter. Olaf Rocky Scholz hat seine SPD-Ministerriege benannt und darüber hören wir in der Ampelkoalition gleich mehr. Ihnen einen guten Abend.